Die Liebe meines Lebens, Ilona Picha-Höbert. Vorsicht am Gleis 2, der Zug aus München fährt ein. Die Stimme aus dem Lautsprecher klingt blechern und verzerrt. Mein Kopf rauscht, mein Magen krampft sich zusammen, die Hände werden feucht. Ich fühle mich wie damals mit 16 beim ersten Rendezvous. Wenige Minuten später sehe ich ihn schon auf mich zukommen. Drahtig, jugendlich, trotz seines schon etwas schütter gewordenen graumelierten Haares. Die etwas speckige Reisetasche aus schwarzem Büffelleder lässig über die Schulter gelegt, springt er über den Bahndamm hinweg. Nein, natürlich, ein Mann wie er macht sich nicht die Mühe, Treppen und Unterführungen zu nutzen. Als er mich sieht, lacht er, erhebt die Hand und winkt. Er läuft auf mich zu und nimmt mich ganz fest in den Arm, als wolle er mich nie wieder loslassen. »Ich hab dich so vermisst«, flüstert er mir lachend ins Ohr. Mein Herz klopft bis zum Hals. Tatsächlich nur aus Freude darüber, ihn zu sehen, ihn wieder bei mir zu haben, nach diesen Tagen der Trennung, die uns beiden guttun und uns Gelegenheit geben sollten, erst einmal zur Ruhe zu kommen? Mir und auch ihm, Winfried, der seit einem knappen halben Jahr der Mann in meinem Leben ist. Mein Freund und Liebhaber, wie ich ihn in den letzten Wochen bei Freunden und Bekannten vorstelle. Der Mann, der für mich Hühnersuppe kocht, wenn ich mich krank fühle, und der mir morgens Espresso ans Bett bringt, an dessen Decken und Kissen noch sein Schlafgeruch haftet, seine Wärme, seine Nähe. Der Mann, der sagt, er hätte sein Leben lang auf mich gewartet, nur auf mich, und der sich wünschte, mich schon früher getroffen zu haben, weil dann so vieles anders gekommen wäre. Nie hätte ich gedacht, dass man sich in unserem Alter noch so verlieben kann. Ich bin immerhin 63, Winnie 65, und wir benehmen uns in unseren glücklichen Stunden wie die Teenager. Verliebt, albern, weltvergessen. In unseren weniger glücklichen leider genauso. Egoistisch, eifersüchtig, infantil. War es Zufall oder doch vielleicht Schicksal, dass wir beide uns trafen? Dass es mich hierher an den Chiemsee verschlug oder dass ausgerechnet er in dieser kleinen Wohnung gegenüber in diesem schicken Mehrfamilienhaus wohnte? Dass wir uns einen gemeinsamen Balkon teilten und schon am ersten Abend meines Einzugs mit einem Glas Sekt auf gute Nachbarschaft anstießen und uns nach wenigen Stunden bereits die intimsten Dinge aus unserer beider Vergangenheit erzählten? Das Leben geht manchmal seltsame Wege. Manchmal scheint es mir wie vorgezeichnet, wie eine Fügung, dass wir beide nun an diesen Punkt gelangten, zu dem es uns wohl unaufhaltsam und unveränderbar hinzog. Gewiss, ich hatte mir nach all den Jahren des Herumreisens, des Suchens, des immer wieder Aufbrechens schon lange einen Ort der Ruhe ersehnt. Nach all der Zeit, in der mich die Angst vor dem Altwerden plagte, vor dem Alleinsein, vor dem Verlust meiner Weiblichkeit, meiner Attraktivität, meiner beruflichen Existenz. Dabei suchte ich nicht mit aller Gewalt nach einem Mann, der mich ergänzte. Ich war nicht unglücklich mit meinem Leben, hatte einen großen Bekanntenkreis, ein gutes Verhältnis zu meinem Sohn und dessen Frau, ich arbeitete an Büchern und Theaterstücken, aber dennoch fehlte etwas. Dieses kleine, perfekte Wir, das es für mich wohl nie zu geben schien. Dieser Ort hier am See erschien mir wie geschaffen für einen Neuanfang und immerhin gab es hier schon zwei meiner Freundinnen, die mir das Einleben erleichtern würden. Nun konnte ich endlich Wurzeln schlagen. Ich hatte mich auf gemütliche Nachmittage in plüschigen Landhauscafés eingestellt, auf lange Spaziergänge am Seeufer, auf Besuche von Kunstgalerien und Ausstellungen, philosophische Gespräche bei trockenem Rotwein über Gott und die Welt. Aber auf die Liebe? Nein, auf die Liebe war ich nicht gefasst und sie traf mich mit aller Wucht. Nein, ich schwebe nicht auf Wolke 7. Ich trage auch keine Scheuklappen. Ich bin nicht blind für das, was mich umgibt, und ich sehe sehr deutlich, wie schwierig es ist, eine Partnerschaft einzugehen mit einem Mann, der so viele Altlasten mit sich trägt, wie Winnie es tut. Und es ist sicherlich auch für ihn nicht leicht, mit einer Frau zurechtzukommen, die so eigenständig und frei gelebt hatte wie ich, nach all den schlimmen Erfahrungen, die hinter ihm lagen. Er ist eben ein mehrfach gebranntes Kind. Kein Wunder also, dass er misstrauisch ist und manchmal überreagiert. Aber das wird sich legen, sobald er mehr Sicherheit gefunden hat, mehr Vertrauen darin, dass ich ihn nicht, wie all die anderen vor mir, verlassen werde. Liebe auf den ersten Blick war es ja nicht gewesen, als wir uns sahen. Dennoch zog es uns zueinander hin wie zwei Magnete. Er war im Grunde gar nicht mein Typ. Klein, fast schmächtig, ein blinkender Ohrring und immer darauf bedacht, lässig und cool zu wirken. Aber durchaus gut aussehend, wortgewandt, ein guter Zuhörer und Gesprächspartner. Und diese Aura der Verletzlichkeit, all das machte ihn doch irgendwie zu einem attraktiven Mann. Dabei leide ich sicherlich nicht an einem Helfersyndrom und vor toxischen Beziehungen habe ich mich schon immer gut zu schützen gewusst. Winnie ist ja auch nicht schwach, er braucht keine Hilfe, im Gegenteil, er gestattet es mir, schwach zu sein, mich von ihm versorgen zu lassen. Und am Ende sind das doch genau die glücklichsten Stunden für uns beide, in denen er sich gebraucht fühlt, in denen er etwas für mich tun kann, ob es nun seine Hühnersuppe ist, der morgendliche Kaffee oder all meine Computerprobleme, um die er sich aufmerksam und fachgerecht kümmert. Woher also kommt nur diese unerklärliche Furcht? Woher diese aberwitzigen Gedanken und Bilder in meinem Kopf? Ich sollte mich mit meinen eigenen Beziehungsängsten auseinandersetzen, ehe ich sein Verhalten als Grenzüberschreitung missinterpretiere. Ich bin einfach nicht gerecht. Vielleicht sollte ich doch einige Therapiestunden buchen. Meine Freundin Susanne hat sicher recht, es ist nichts weiter als Projektion. Wer so lange ungebunden war wie ich, konnte sich nicht einfach so auf einen anderen Menschen einlassen. Dass es jetzt zu Nähe-Distanzproblemen kommt, ist doch nur natürlich. Die typischen Herausforderungen der Single-Gesellschaft. Und dann auch noch meine Familiengeschichte. Angesehene Diplomatenfamilie. Generationen braver Kirchgänger und Katholiken, die treu und redlich jedes Jahr ihren Peterspfennig entrichteten und niemals Fragen an das Leben hatten. Keine Widersprüche, keine Zweifel. Nicht wie ich, die doch immer schon das schwarze Schaf gewesen war. Kein Wunder, dass ich schon so bald mein Elternhaus verließ. Diese Unruhe, die mich so quält, die Schlafstörungen, die Albträume, das Zittern, all das hat doch sicher mehr mit meiner eigenen ungelösten Vergangenheit zu tun, als mit den Ereignissen der Gegenwart. Ich darf nicht zulassen, dass unbegründete Ängste mein neu gefundenes Glück zerstören. Ich werde gleich am Montag bei dieser Therapeutin anrufen, die Susanne mir so dringend ans Herz gelegt hatte. Kann ja nicht schaden. Aber erst werde ich das Wochenende mit meinem Liebsten genießen. Winnie und ich verlassen den Bahnhof und machen uns auf den Weg nach Hause. Sein Arm liegt schwer, fast drückend auf meiner Schulter, aber er ist so aufgekratzt, so fröhlich, dass ich es nicht wage, darum zu bitten, ihn herunterzunehmen. Stell dir vor, es gibt gute Nachrichten, sagt er und küsst mich auf die Schläfe. Ich versuche, den Alkoholdunst, der ihn umgibt, nicht zu tief einzuatmen. Was ist schließlich dabei, wenn man hin und wieder ein kleines Gläschen trinkt? Sicherlich war auch er nervös und angespannt wegen des Wiedersehens. Wir hatten uns schließlich vor knapp einer Woche nach einem recht üblen Streit getrennt. Die Wohnung in Berlin ist verkauft. Ich werde also für immer hier in Bayern bleiben. Freust du dich? Ich lege meinen Kopf an seine Schulter. Ja, doch, sehr. Ach, dummes Herz, hör doch auf, so zu pochen. Den restlichen Weg tauschen wir allerlei Trivialitäten aus. Oberflächliches, Alltäglichkeiten. Wie wohl das Wetter wird die nächsten Tage? Ob es wieder Föhn gibt? Anne und Peter, alte Freunde von mir, haben uns eingeladen, die Faschingstage bei ihnen im Allgäu zu verbringen. Allgäu? Winfrieds Stimmung sinkt jetzt abrupt. Also ich glaube nicht, dass ich große Lust auf Luftschlangen und angesagte Fröhlichkeit habe. Aber du kennst die beiden doch. Sie sind doch sehr nett und weit entfernt von angesagter Fröhlichkeit. Man kann sich doch sehr gut mit ihnen unterhalten. Ja, eher mit dir vielleicht. Er scheint ja immer noch scharf auf dich zu sein. Aber Winnie, ich bitte dich, das ist 40 Jahre her, lange ehe er Anne kennenlernte und wir alle lachen doch längst darüber. Ach ja? Ich finde, du hast sehr geschmeichelt reagiert, als er dir das bei unserem letzten Treffen sagte. Winnie, bitte, lass uns nicht gleich wieder streiten. Wir müssen auch gar nicht ins Allgäu fahren, es ist doch nicht wichtig. Ich erinnere mich noch sehr gut an Winfrieds Reaktion auf Peters harmlose Äußerung. Er bestand darauf, dass wir sofort aufbrechen und zurück an den Chiemsee fahren sollten, spät nachts, keiner von uns nüchtern. Welch ein Wahnsinn. Besser nicht dran rühren. Aber Winnies Gesicht hat sich bereits verdüstert. Seine Freude und Überschwänglichkeit sind wie ausgelöscht. Ich spüre, dass da noch etwas anderes ist, das ihn quält. In der Wohnung angekommen, koche ich uns erst einmal Tee. Wir setzen uns aufs Sofa. Na komm, ich schmiege mich an ihn. Da ist doch noch etwas. Sag es mir. Ach, es ist nicht der Rede wert. Es gab da wieder Vorfälle im Internet, du weißt schon. Diese frustrierten Emanzen, die da immer wieder in ihren Foren versuchen, alte Geschichten aufzuwärmen. Wie? Diese Frau mit ihrem Blog? Diese Marion? Ja, ach, diese alte Giftmischerin breitet wieder alte Geschichten aus und stellt ihre Lügen ins Netz. Der müsste es einer mal richtig besorgen, dann würde es ihr schon vergehen. Ich bitte dich, sprich nicht so. Du weißt, ich... Es ist eine Gratwanderung, ihn jetzt auf die richtige Gedankenspur zu bringen. Aber ich kann solche Aussagen nicht unwidersprochen lassen. Was weiß ich? Winnies Stimme überschlägt sich jetzt. Was? Ich weiß nur eins, dass diese Nutte einfach ungestraft ihre Unglaublichkeiten verbreitet, nur weil ich sie ein paar Mal gevögelt habe. Die Ohrfeigen, die sie kassierte, bekam sie zurecht. Das war keine Misshandlung. Und sie weiß nichts von der Sache mit Konstantina damals in Wien. Überhaupt nichts. Eifersüchtig ist sie, weil ich sie verlassen habe. Und deshalb darf sie sich erlauben, mein Leben zu zerstören, durch gemeine Lügen. Sie darf mich einen Mörder nennen, obwohl ich für das, was geschehen ist, gebüßt habe. Jahre meines Lebens im Gefängnis. Glaubst du vielleicht, das ist ein Zuckerschlecken? Glaubst du das? Und die Richter, sie sehen doch nur eine Seite. Sie haben nicht gesehen, wie dieses Luder mich provoziert hat, mich betrogen und hintergangen all die Jahre. Konstantina hat nichts Besseres verdient als diese Kugel. Aber ihr Frauen, ihr seid ja immer die Opfer. Ich versuche ihn zu beruhigen, fasse ihn am Arm. Bitte, Winnie, bitte, lass es. Es ist vorbei. Nein, es ist nie vorbei. Und du bist nicht besser als all die anderen. Schlampen seid ihr, nichts als Schlampen. Winnie schlägt meine Hand weg, springt auf, läuft hinüber in die Küche. Ich höre ihn fluchen, Schubladen auf- und zuschlagen. Jetzt nimmt er die Cognacflasche aus dem Schrank, gießt sich ein Glas ein. Was soll ich tun? Ich muss ihn irgendwie ablenken. Er muss raus aus diesen düsteren Gedanken. Und ich auch. Ich einfach nichts mehr sagen. Kein Öl ins Feuer gießen. Er beruhigt sich schon. Ich werde jemand anrufen. Wenn er hört, dass ich mit jemandem spreche, kriegt er sich wieder ein. Ich versuche es bei Susanne. Niemand meldet sich. Ach ja, sie ist mit Freunden weggefahren in die Berge. Sicherlich kein Empfang. Burchard. Ja, Burchard, mein Cousin. Er ist immer kühl und nüchtern und Winnie mag ihn. Vielleicht kann er ihn wieder runterholen. Aber auch hier nur die Mailbox. Ich bitte um Rückruf, versuche irgendetwas zu erzählen von einem neuen Theaterstück, einer Idee, die ich habe. Irgendetwas, nur um diesem Wahnsinn hier zu entkommen. Vielleicht ruft er bald zurück. Während ich verzweifelt auf meinem Handy nach einem weiteren Kontakt suche, fällt plötzlich ein Schatten über mich. Winfried. Ich habe gar nicht gehört, dass er aus der Küche kam. Und jetzt sehe ich das Messer in seiner Hand. Gedankenfetzen in meinem Kopf. Er wird mir nichts tun, nein, nicht er. Ich denke an das Sicherheitstraining, das ich irgendwann vor Jahren absolvierte, ein Kurs in Selbstverteidigung. Aber was? Wie? Ich muss vom Sofa weg, aufstehen, weglaufen. Ich versuche hochzukommen, aber schon spüre ich einen Stoß gegen meinen Hals, dann noch einen, sehr viel heftiger an der Brust. Er wirft mich zurück. Was passiert hier? Woher kommt plötzlich dieses viele Blut? Ich blicke voller Unverständnis zu Winfried hoch, sehe sein hassverzerrtes Gesicht, den Mund weit aufgerissen, Spuckefetzen vor seinem Kinn. Ich verstehe nicht, was er sagt. Schreie, laute, schrille Schreie. Das bin ja ich, ich. Das sind meine eigenen Schreie, sie hallen in meinen Ohren. Vielleicht hört mich ja jemand, vielleicht ein Nachbar, vielleicht ein Fußgänger draußen auf dem Gehsteig, vielleicht irgendwer, der mir helfen kann. Vielleicht kommt jemand zu Hilfe. Hilfe. Nachbemerkung. Saskia Stelzer wurde im Jahre 2013 von ihrem Freund Winfried B. durch mehrere Messerstiche getötet. Beim Prozess vor dem Landgericht Traunstein wurde die Tat als Beziehungstat eingestuft, was einen erheblichen Einfluss auf das Strafmaß hatte. Das Urteil lautete auf 14 Jahre Gefängnis wegen Totschlags mit anschließender Prüfung auf eventuelle Sicherheitsverwahrung. Ein Mord aus niederen Motiven galt als nicht nachgewiesen, da nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, ob es nicht im Vorfeld der Tötung zu Kränkungen des Täters gekommen sei. Nach intensiven Recherchen über Winfrieds Vergangenheit stellte sich heraus, dass Winfried B. damals noch unter einem anderen Namen bereits in den 70er Jahren als Austauschstudent wegen Vergewaltigung seiner ersten Ehefrau und Kindsentzug aus Finnland ausgewiesen wurde. In den frühen 80er Jahren seine zweite Ehefrau Marion über Jahre hinweg misshandelt und vergewaltigt hatte. Marion machte später ihr Martyrium in einem Internetblog öffentlich. Eine Anzeige und Verurteilung erfolgte nicht, da in dieser Zeit Vergewaltigung in der Ehe nicht als Straftat galt. 1984 in Wien seine Lebensgefährtin Konstantina wiederholt misshandelt, geschlagen, vergewaltigt, die Wohnungseinrichtung zerstört und sie schließlich nach einem gerichtlichen Kontaktverbot auf offener Straße erschoss, sowie einen Polizeibeamten, der die Frau beschützen wollte, lebensbedrohlich verletzt hatte. Nach Intervention eines mit den Eltern befreundeten Staatsanwaltes wurde er frühzeitig aus der Haft entlassen und nach Deutschland überstellt.